Du kannst auch den Ruhestand nicht üben. Und es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn du dieses Kindchen da hast, dann hast du das. Und wenn du keinen Job mehr hast, weil du nämlich Rente kriegst, dann ist es auch so. Und du stehst plötzlich in der Wahrnehmung nach außen auch als ein ganz anderer Mensch da.
Es ist wieder soweit, Zeit für Zeitneid. Jetzt haben wir sehr viele Tipps von unserem Wissenschaftler Dr. Tim Reichel die letzten beiden Folgen bekommen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie der Zeitplan meiner langjährigen RTL-Kollegin so aussieht. Denn sie müsste eigentlich ganz viel Zeit haben, ist nämlich nicht mehr im Job, sondern im Unruhestand, wie sie es nennt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ulrike von der Gröben.
Ja, hallo Miri und hallo an alle, die uns zuhören.
Ja, hallöchen. So, jetzt haben wir uns auch unsere technischen Problemchen hier irgendwie hoffentlich so in den Griff gekriegt, dass es läuft. Wir hatten ein paar Startschwierigkeiten, weil mein WLAN mal wieder abgestürzt ist, wie so oft. Aber Ulrike, du bist da und hörst und freust dich. Hoffentlich.
Ja, ich freue mich sehr. Das ist ja das Schöne am Rentnerinnen-Dasein, dass ich mich immer freue, wenn irgendwas an meinem Tag passiert.
Ja, wobei ich habe ja schon das Gefühl, dass dir nicht unbedingt langweilig ist und du sagst, du weißt gar nicht, wohin mit deiner Zeit. Also, um die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen abzuholen, ne? Du bist zarte 68 Jahre alt, warst 35 Jahre die Sportmoderatorin im Privatfernsehen bei RTL Aktuell neben Peter Klöppel, bist aber schon knapp 40 Jahre überhaupt bei RTL. Also wirklich, man kann es nennen ein Urgestein. Also du kennst alles von der Pike an. Und hast jetzt aber gesagt, es reicht, oder?
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja eigentlich so ein ganz normaler Verlauf, so wie das früher auch ganz, ganz viele Arbeitnehmer gemacht haben. Ich habe nach meiner Ausbildung, in meinem Fall war das ja ein Germanistik- und Geschichtsstudium, habe ich dann angeheuert bei RTL. Lustigerweise eigentlich nur zu einer Probewoche. Ich bin ja damals, das war 1985, eben kurz vor meinem Geburtstag war das damals im März, zu RTL gekommen, zu einer Probewoche. Im Radio war das, ne? Also RTL war ja eigentlich Radio und dann
Luxemburg.
Das Television Luxemburg, genau. Und dann habe ich da im Radio angefangen und dann bin ich diesem Arbeitgeber, aber aus dieser Probewoche wurden dann knapp 40 Jahre, immer schön derselbe Arbeitgeber. Und dann geht man in Rente. Also das ist eben so ein klassischer, langweiliger eigentlich Verlauf, der aber eigentlich genau genommen 40 hochspannende Jahre beinhaltet.
Ja, also 20 davon haben wir ja sogar geteilt. Das musst du dir mal reinziehen. 20.
Irre. Ich habe das nicht gedacht, dass wir 20 Jahre zusammen bei RTL waren.
Ist das
doch lange, ne?
Wahnsinn, oder? Ja, das war wirklich lange. Ich habe es dann aber nicht so durchgezogen bis zur Rente, sondern ich habe gedacht, ich muss mal kurz was anderes noch ein bisschen erleben.
Wenn es ja, WDR herrlich, wechselt. Ja, genau. Ja, gut, aber WDR ist ja auch in Köln. Eine sehr gute Adresse, muss ich sagen.
Absolut, absolut. Also ich bin auch ganz happy über den Schritt. Aber wie war das so für dich? Weil, also ich habe ja jetzt noch ein paar Jährchen zu arbeiten und kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass man dann so von jetzt auf gleich irgendwie in Rente ist. Also wie hast du dich da irgendwie emotional drauf vorbereitet oder hast du einen Plan gemacht? Weil jetzt kenne ich dich ja auch so ein bisschen, zumindest im beruflichen Kontext. Du warst ja nie eine, die gesagt hat, ich komme jetzt morgens und gehe dann irgendwie nach der Sendung und so, sondern du warst ja auch immer noch hier und da und hast hier noch ein Event gehabt, du hast hier noch eine Moderation gehabt, bist eine Sportskanone durch und durch, warst auch immer laufen. Bei dir passte auch immer sehr viel rein in so einen Tag. Wie ist das denn, wenn man plötzlich ausgebremst wird?
Ja, das ist tatsächlich ganz verrückt, aber das, was du gerade schilderst, genauso war das. Und deswegen haben mir auch alle Leute, die mich fragten, bevor ich in Rente gegangen bin, boah, in Rente, wann machst du denn dann? Und dann habe ich immer gesagt, nix, gar nix. Das sagt mir, du kannst mal nicht nix machen. So, doch. Naja, du doch nicht. Du hast doch immer alles. Und dann haben die das auch alles aufgezählt, was ich alles gemacht habe. Und sag ich, genau. Und deswegen, weil ich immer so viel gemacht habe, möchte ich jetzt einfach mal nichts tun. Wobei natürlich.
Wie lange hast du dieses Vorhaben durchgezogen?
Ja, das nicht zu, das hatte im Grunde für mich persönlich gedanklich auch noch so einen Nebensatz. Nichts tun, was ich nicht möchte. Ich würde nur noch, wenn ich Lust habe, irgendetwas zu arbeiten, ob ehrenamtlich oder vielleicht nochmal einen kleinen Job annehmen oder auch nochmal einen Fernsehauftritt oder nochmal, weiß ich was, ne, dann mache ich das. Aber wenn ich dazu keine Lust habe, dann mache ich das nicht. Und deswegen heißt mein Buch ja auch, Freiheit beginnt jetzt. Ich habe jetzt die Freiheit zu entscheiden, ob ich etwas tue. Ich gebe zu, die allerersten Monate, man kann schon fast sagen, das erste Jahr, da ist mir das noch nicht so richtig gelungen. Ja, ich habe aus freier Entscheidung heraus zugesagt, dass ich ein Buch schreiben würde. Ich hatte
genau, du hattest ja gesagt,
ausgedacht.
Ja, also das war nicht lange, ja. Also da kam ja dann schon direkt dein Projekt.
Genau, also eigentlich wollte ich ja nichts tun und auch nichts, was von außen an mich herangetragen wird. Aber da bin ich ja auch so ein Mensch, dann hat mich mein Manager, dann hat mich mein Mann, dann haben die Kinder, alle haben gesagt, na klar machst du das, ist doch toll. Du
also das heißt, dann hast du ein Buch geschrieben. Ein Verlag und hat gesagt, möchtest du nicht oder wie kam das?
Ja. Ja, da kam tatsächlich ein Verlag auf mich zu. Das ist ein Verlag, der sehr viele Ratgeber rausgebracht hat und auch mit Prominenten auch teilweise. Ich erinnere mich gerade spontan an Monika Ivankan. Und bei mir fanden sie das eben großartig, dass man das Thema Ruhestand und wie plane ich den? Muss ich den planen? Wo sind die Probleme, das zu beleuchten? Und dann haben die wirklich mir auch einen tollen, tollen Vorschlag gemacht, nämlich zu sagen, wir würden das gerne eine Mischung machen aus Autobiografie und Ratgeber, so dass ich aus meinem Leben erzähle, aber natürlich meine Co-Autorin, ich habe gesagt, ich schreibe das auf gar keinen Fall alleine, und dann sagten die, nee, wir haben eine Erfahrung.
Weil es dir zu viel Zeit kosten würde, oder?
Nein, weil ich überhaupt, es war von Anfang an klar, dass es auch schnell gehen sollte, dass es zeitnah zu meinem Ausstand, zu meinem großen Abschied, der ja nochmal von sehr viel Medienecho begleitet wurde, das wollte man dann schon diesen Schwung noch mitnehmen und die Prominenz, das war auch klar, da habe ich gesagt, das schaffe ich nicht, ich kann nicht in 4 Monaten alleine ein Buch schreiben, das schaffe ich nicht. Und da randalierst du gerade da im Hintergrund. Dann hatte ich die Anna an meiner Seite, die das Ganze auch strukturiert hat, die ja auch die Fragen aufgeworfen hat, wo welche Kapitel wir da unterteilen. Also wir schreiben ja da über Finanzen, über Sport, über Gesundheit. Auch beantworten wir die Frage dank der Experten, wann und wie kann ich, soll ich, muss ich den Ruhestand planen? Was tue ich, wenn ich trotzdem in dieses Loch falle, von dem ja viele Rentner berichten, dass er bis zur Depression führen kann, dass Menschen, die von heute auf morgen von einem 40-Stunden-Job auf null runtergefahren werden.
Ja, das glaube ich. Wie war das denn dann für dich? Also kennst du das auch, dass du dann erstmal auch so zwischenzeitlich in so ein Loch gefallen bist?
Nee, das kam gar nicht, weil das war wirklich das Buch. Ich musste sofort arbeiten. Ich habe gar keine Zeit gehabt. Ich habe sofort angefangen, weil wir uns auch die Experteninterviews geteilt haben. Da musste ich mich ja auch in völlig neue Gebiete einarbeiten und erstmal gucken, also wie ist das denn? Wieso gibt es Ruhestandscoaches? Was machen Ruhestandscoaches? Wo sind die Probleme? Was ist das? Da sagt mir da die eine Ruhestandscoachin. Ja, natürlich, die Leute haben Probleme. Und wir als Wissenschaftler, also wir reden jetzt auch nicht von irgendwelchen Feld Waldwiesenmenschen, sondern das waren alles Wissenschaftler, die das auch studiert hatten. Und die sagte, das ist tatsächlich, wir in der Wissenschaft wird der Übergang in den Ruhestand als kritisches Lebensereignis beschrieben. Und ich sage, hä? Um Gottes Willen, das klingt
ja eigentlich was Schönes sein, ne?
Ja, und dann sagt sie, ja, aber auch die Geburt des ersten Kindes ist in der Wissenschaft ein kritisches Lebensereignis. Das bedeutet nichts anderes, als dass es einschneidend ist insofern, als es, du kannst es nicht üben. Nein, du kannst nicht üben, wie es ist mit einem Kind. Und ich weiß jetzt auch, und das werden alle Rentner bestätigen, du kannst auch den Ruhestand nicht üben. Weil Urlaub ist was anderes, als zu wissen, nie wieder. Nie wieder hast du diesen 8 Stunden. Nie wieder fährst du morgens zur Arbeit. Es sei denn, du suchst ja eine andere oder darfst länger arbeiten. Aber das meinen wir ja nicht. Wir reden ja vom Ruhestand und von der Rente. Und, also du kannst es nicht üben. Und es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn du dieses Kindchen da hast, dann hast du das. Und wenn du keinen Job mehr hast, weil du nämlich Rente kriegst, dann ist es auch so. Und du stehst plötzlich in der Wahrnehmung nach außen auch als ein ganz anderer Mensch da. So,
das wollte ich tatsächlich fragen.
Bist genau. Du plötzlich Rentnerin, die alte Frau?
Ist das
Wort Rente rein? Ist alt.
Ja, aber ja, das stimmt. Ich finde das ja. Also früher, ja, wenn man, es kommt ja immer darauf an, aus welcher Brille man drauf guckt, wenn man so noch überlegt, als ich irgendwie 15 war und habe gedacht, da ist eine 68-Jährige, dachte ich, das ist eine Oma. Wenn du 35 bist, ist es schon nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt 45 bist und ich gucke dich jetzt so an mit 68, denke ich, ja, mega, was soll das? Ja, also ich meine, du bist frisch, du bist knackig, du bist irgendwie fit. Jetzt ist das ja nicht längst nicht bei allen so, aber es kann halt genauso sein. Und das ist alles andere als jetzt eine Omi, die so gar nichts mehr kann oder so. Aber wie ist die Wahrnehmung der anderen? Also sind welche neidisch, dass du plötzlich so viel Zeit in deinem Leben hast und auch keine Themen in dem Sinne mehr? Oder ist es auch genau andersrum, dass man sagt, ach ja, jetzt weiß ich nicht, was will die jetzt mit mir? Ich bin hier irgendwie im Job und sie hat da irgendwie so ganz andere Freiheiten. Was soll ich da jetzt irgendwie mich noch groß irgendwie dazwischen funken? Also wie ist dein Umfeld damit umgegangen?
Ja, interessanterweise und nicht völlig überraschend, habe ich natürlich sehr viele Rentner und Rentnerinnen in meinem Umfeld. Das ist ja mal so im Leben, dass doch der größte Teil eines Freundeskreises, der größte Teil, sage ich mal, mit Gleichaltrigen. Ich habe sogar auch einige, die noch deutlich älter sind, die also schon sehr viel früher in Rente gegangen sind, aber auch die sind heute, auch wenn sie schon Mitte 70 sind, genauso fit wie ich. Und das ist eben in der heutigen Zeit schon so, dass die meisten Menschen, die mit 66, 67 in Rente gehen, doch noch fit sind und und wenn sie Glück haben, auch gesund. Wir wissen alle, es kann auch ganz schief gehen, aber viele, viele, viele erleben die ersten 10 Jahre ihrer Rente, ihres Ruhestandes, glaube ich, noch in einer tollen Fitness. Und aber aber wir gönnen uns das jetzt auch so ein bisschen. Also jetzt, wo ich mit dem Buch ja so durch bin, geschrieben ist es, und ich habe auch schon ganz viele Reisen unternommen, ich war ja schon in ganz viel Rundfunk- und Fernsehstationen und wo ich immer darüber sprechen konnte. Und jetzt kehrt tatsächlich so richtig diese Rentnerruhe ein, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich stelle fest, das, was ich mir vorher überlegt hatte, es ist tatsächlich fast so gekommen, dass ich wie immer morgens natürlich erstmal meinen Sport mache. Also ich gehe ja 3-mal in der Woche laufen mit meiner Freundin und die ist jung, also die arbeitet noch, die arbeitet auch noch lange, sodass die mir schon immer noch den Wecker um die Ohren haut, morgens, weil die muss ja anschließend zur Arbeit. Ich hingegen kann jetzt genau das tun, wovon ich geträumt habe, mich in aller Ruhe nach dem Joggen erstmal hinsetzen und die Zeitung lesen.
Kippen. Und wie viel Uhr gehst du dann los?
Ja, inzwischen, weil ich ein bisschen langsamer bin und die tatsächlich arbeiten muss. Früher sind wir um 8 losgelaufen, jetzt müssen wir um 7:45 loslaufen.
Ja, okay.
Weil ich die FC-Runde inzwischen, das ist so eine Runde hier in Köln, die kennen viele Sportler.
Das Stadion oder wie?
Genau, die geht am Stadion. Die geht am Stadion los und dann bis zum Geißbockheim und wieder zurück. Das ist ganz lustig. Also Kölner kennen das ja. Und da brauche ich erst eine Stunde für und früher nur 50 Minuten. Aber ist egal, dann müssen wir halt ein bisschen früher. Und dann mache ich 2-mal in der Woche, mache ich ja hier zu Hause mein Sportprogramm, so ein bisschen Workout.
Also jeden Tag machst du das?
Nee, wir kommen da nur auf 5 Tage. Und manchmal schlure ich auch den einen Tag, weil es fällt mir schon schwer, mich selber alleine zu motivieren. Weißt du, wenn du deine Freundin hast, die auf dich wartet, abgesehen davon, dass ich das Laufen liebe, die frische Luft am frühen Morgen, die einen ja mal sofort wach macht und an vielen, vielen Tagen des Jahres auch glücklich, weil es ist verrückt, aber es regnet morgens früh zwischen 8 und 9. Ich schwör's, fast nie. wir laufen natürlich auch im Regen. Wir laufen auch bei schlechtem Wetter, aber es ist oft schön. Und viele, viele Zeiten morgens früh, wir laufen Richtung Osten, dann geht dann die Sonne so langsam auf. Und da geht der Tag ja schon mal wunderbar los. Und Und dann dieses Wissen darum, ich komme nach Hause und habe Zeit, muss nicht unter die Dusche hetzen, um fertig zu werden und schon mal die ersten Mails zu lesen, mit den Kollegen im Sender zu sprechen, sondern ich mache, was ich will. Mhm. Und das ist einfach ganz wunderbar. Wirklich, wirklich schön. Und ja, und
das hat man sich ja auch.
Mittag frühstücke ich dann mit meinem Mann.
Ach, guck mal, ist der denn jetzt auch in Rente?
Bitte? Ja, nein, der ist ja genau, also der Alex ist wie ich. Also wenn noch irgendwas kommt, also der ist ja selbstständig, also der kommentiert nach wie vor, also sowohl für Eurosport, der arbeitet fürs ZDF bei den Olympischen Spielen und bei den Paralympics haben wir ja nächstes Jahr auch wieder. Also der arbeitet ja, schon auch, macht Porträts, genau. Und er spielt, ist Schauspieler. Er ist gerade auch wieder auf der Bühne mit einem Drei-Personen-Stück, aber er war letzte Woche mit seinem Ein-Personen-Stück unterwegs. Also mit jetzt knapp 70, zwei Wochen wird er 70, hat er es, schafft das. Also das verstehen wir allerdings alle nicht, wir alten Leute, dass er das schafft, sich tatsächlich noch einen Text zu merken. Der ist anderthalb Stunden alleine auf der Bühne und spricht. Die ganze Zeit.
Das haut er sich auch noch alles in den Kopf.
Ja, das haut er sich in den Kopf und es ist ja nicht, dass er das einfach auswendig lernt und dann runterbetet, sondern er performt ja auch noch, er spielt. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Stück. Der Stau heißt das, geht um einen alternden ehemaligen Schlagersänger, der eigentlich aber nur ein One-Hit-Wunder hatte, aber seitdem dachte er, er ist ein Megastar. Dann geht alles schief in seinem Leben und das lässt er so Revue passieren, als er da in diesem Stau steht und auf dem Weg zu so einer Veranstaltung ist, die auch ganz unterirdisch schlecht ist. Das ist so lustig, aber auch ein bisschen tragikomisch, muss ich sagen.
Aber das ist doch schön. Das heißt, du hast die Zeit, dir dann auch sowas gemütlich anzugucken. Wenn dein Mann sagt, Mensch,
ja, auch öfter.
Ich sitze hier, ich arbeite, ich pauke, ich mache und tue. Willst du dich nicht ganz entspannt heute Abend ins Publikum setzen und mir zuschauen?
Ja, mache ich. Ja, also ich gehe jetzt wirklich, bin auch früher natürlich, ist ja auch der Rest der Familie natürlich auch und Family.
Ja, ist ja die ganze, deine ja ganze klar. Family ist ja Schauspieler.
Ja, ist ja klar, wenn sie können, also Caroline ist ja weit weg, das hat jetzt zuletzt gar nicht mehr geklappt. Aber
meine Tochter Max, Caroline, die wohnt wo?
Die wohnt in Berlin.
Und der Max?
Aber der ist nach Köln zurückgezogen. Max war ja auf der Schauspielschule damals in München, auf der Otto Falkenberg, hat sich da verliebt, ist dann da auch noch einige Jahre geblieben, aber dann hat er sich entliebt. Oder die beiden haben sich entliebt, wie auch immer. Und dann ist er mit großer Freude, aber auch in sein Köln zurück. Er ist halt eine kölsche Junge und mit tiefer Leidenschaft zur Stadt. Ich weiß, dass er auf den Fahrten damals von München nach Köln die ganze Strecke nur kölsche Lieder gehört hat. Also wenn
ja, hier gehört
einer das Tommy in sich trägt, dann ist es wirklich der Max, und FC ist auch sein Verein. Da habe ich in meiner Erziehung was falsch gemacht. Ich bin ja Gladbach-Fan, ich komme ja aus Mönchengladbach.
Richtig. Und, aber die haben doch keine Feindschaft, oder?
Die Fans schon. Wie? Du kannst hier nicht laut sagen, dass du in Köln kannst du eigentlich nicht sagen, dass du Gladbach-Fan bist. Ich habe die aber immer in den Griff gekriegt, einigermaßen. Also wenn ich irgendwas moderiert habe auf der Bühne hier in Köln, ist ja oft vorgekommen. Und es waren dann ja meistens auch so Sportler-Ehrungen. Also es waren auch noch immer Sportler im Publikum. Und wenn ich sagte, ja, ich bin ja Gladbach, wisst ihr, ja, und dann sage ich, Leute, ihr würdet doch auch nicht die Fankutte ausziehen, nur weil ihr umzieht in eine andere Stadt. Ihr bleibt doch Köln-Fans.
Ja.
Und ne, ja, sehen sie dann ein und dann ja, lassen sie es so durchgehen.
Das ist genauso wie meine Schwiegermutter ist Schalke-Fan und mein Mann ist Dortmund-Fan. Das funktioniert auch.
Ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ne?
Ja, also die geben sich sehr viel Mühe. Das ist schon echt in Ordnung. Aber für alle, die deinen Sohn vielleicht nicht so ganz einordnen können, das ist Max von der Gröben, ne, den man ja mittlerweile auch hoch und runter in der Schauspiellandschaft sieht. Groß geworden, richtig Durchbruch mit Fuck You Goethe. Und mittlerweile hat er sich ja sehr etabliert und einen Namen gemacht und immer herrlich anzusehen. Hatte ich sogar auch schon mal beim WDR in der Sendung. Also mir fehlt jetzt noch
mein
Mann, Ulrike.
Ja, aber das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwann hin. Also
wir machen mal ein Family-Treff.
Wenn Alex mit seinem Stück irgendwann ganz berühmt wird, weil alle sagen, boah, das ist so ein tolles Stück und das ist so ein toller Auftritt und so. Ja, und Caroline ist im Augenblick schwer zu greifen. Die macht Reportagen ganz viel, die ist selbstständige Journalistin, arbeitet tatsächlich, und jetzt kommt auch wieder viel in Köln, weil die Produktionsfirma, für die sie da arbeitet, als Freie, die hat viele Auftraggeber, die beliefert Stern TV und da macht die Curling ganz viele Reportagen und auch
guck mal, ins Milieu. Die Familie kommt immer wieder an die Basis zurück, Ulrike. Das heißt, du hast ja dann für dich gar nicht so viel Zeit, sondern deine Kinder sind dann auch immer um dich rum, oder? Oder nicht?
Oh, guck mal, ich hab mir...
Kirbe! Herrlich.
Das ist vor allen Dingen verrückt. Das ist nämlich jemand, immer wenn der anruft, dann habe ich gerade was wirklich Unaufmerksames. Da kann ich nicht dran gehen. Der wird sagen, das kann doch nicht sein. Ihr Rentner habt nie Zeit. Und da muss ich sagen, ja, also stimmt.
Eigentlich schon, aber es ist so herrlich, Ulrike, weil ich
merke, also ich habe die Kinder, ich habe
dir immer weiß machen, dass du ganz viel Zeit jetzt als Rentnerin hast, aber unterm Strich höre ich einfach raus, das hast du nicht.
Ja, aber das ist, ganz ehrlich, das ist ja so, ich wusste vorher, dass ich nicht zu den Leuten gehören werde, die in ein tiefes Loch fallen. Das, was mir schon während des Schreibens am Buch aufgefallen ist, dass es für mich eine große Umstellung ist, wenn du eben knapp 40 Jahre lang jeden Tag dich auf den Weg zur Arbeit gemacht hast. Du bist hingefahren, habe ich auch in Großraumbüros gearbeitet. Also immer waren mehrere, wenn nicht sogar viele, mit mir zusammen im selben Raum. Und dann bin ich noch immer in den letzten 32 Jahren zwischen Nachrichten- und Sportredaktionen hin und her gejumpt.
Weißt du noch, an der Aachener Straße, da war immer...
Ja, das war schön. Ne? Ja, aber da war das war schön. Das war alles so klein und da ging es ganz schnell. Und die Wege in der Messe, auf dem Messegelände da in Deutz, die waren ja viel, viel größer. Aber es hat mich auch fit gehalten. Naja, und dieses mit den Kollegen, einfach mal kurz, wenn du einen Gedanken hast, den mal auszutauschen mit jemand oder auch mitzukriegen, wenn zwei sich gerade amüsieren über irgendwas. Also diese kleinen Talks zwischendurch, dieses einfach Wissen, wenn ich hier... kleines Problem auch bei der Arbeit habe, also beim Buch hatte ich ja auch viele, viele Fragen, kam nicht weiter oder so, dass da niemand ist. Das ist die größte Umstellung für mich. Dass ich die Zeit nicht füllen kann, das ist nicht das Problem. Aber für mich gehört im Leben auch dazu, kommunikativ zu sein. Das heißt, ich kann sie nicht nur mit intellektueller Beschäftigung, sprich mit Lesen von Zeitungen, von Büchern, Bibliotheken aufsuchen oder abends ins Theater oder und meinetwegen das auch noch vorbereiten. Nein, ich brauche auch Menschen um mich rum. Ich möchte auch reden. Ich möchte nicht nur konsumieren, ich muss mich auch austauschen. Und deswegen suche ich mir natürlich auch, ich treffe jetzt viele Freundinnen auch tagsüber. Manche haben auch Hunde. Dann gehe ich mit den Hunden und denen spazieren, komme ich noch mehr an die frische Luft. Man muss sich ja nicht immer erst abends treffen, zum Beispiel. Und ich mache eigentlich nichts allein. Ich gehe auch nicht alleine in ein Museum oder so. Aber ich verabrede mich mit den Mädels. Oder ja, meistens sind es dann schon Mädels. Zum Kartenspielen treffe ich mich mit den Jungs abends. Das ist dann die Kneipenbeschäftigung natürlich. Also, und dann habe ich ja auch noch Geschwister in Mönchengladbach, für die ich jetzt auch mehr Zeit habe. Also das ist alles, hat man was zu tun, aber es ist ja alles freiwillig, es ist alles schön, es macht mir alles Spaß.
Wenn du jetzt zurückblickst auf dein komplettes Arbeitsleben, da war ja eben auch sehr, sehr viel drin und ich spreche ja hier in den Folgen auch meistens mit Personen, die eben auch sehr viel in ihrem Leben drin haben, ne? Also klar, es gibt halt auch alles auch irgendwie in dieser Zeit ist es einfach so, dass immer mehr zusammenkommt, egal in welchem Bereich man auch so arbeitet. Da ist eben Familie und Job und Haushalt und aber noch Sportverein, mit Freunden treffen wollen.
Ja, ja.
Man muss den Urlaub organisieren, dann ist noch ein Arzttermin da, irgendwas geht schief, das Kind wird krank und ist plötzlich doch wieder zu Hause, obwohl du denkst, es sollte in der Schule sein. Also es kommt ja immer irgendwas dazu. Und was würdest du denn jetzt so rückblickend sagen? Was war denn immer so dein Zeitfresser in dem Ganzen? Und was findest du jetzt so als Mehrwert, dass du diese Zeit für dich gewonnen hast?
Ja, das ist ganz einfach. Seit ich nicht mehr arbeite, habe ich eher nicht Zeit.
Für alles.
Also es hat wirklich in meinem Arbeitsleben auch Tage gegeben, da war ich so abgebrasselt von all diesen Dingen. Du hast es gerade wirklich auf den Punkt gebracht. Das ist nämlich so. Dann kommt der Arzttermin und Urlaubplan und Heizung geht kaputt und dann ist jemand krank. Dann kommt Kind hin. Also, ne, habe ich gesagt, also eigentlich kann ich mir den Job hier zeitlich gar nicht leisten. Ich würde mein Leben wunderbar in den Griff kriegen. Auch mit Gartenarbeit kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Und Sport und so. Ich würde mein Leben gut in den Griff kriegen, wenn die Arbeit nicht wäre. Und jetzt kriege ich mein Leben in den Griff, weil die Arbeit nicht mehr ist. Ganz einfach. Klar wirst du im Alter auch langsamer. Es gibt, man sieht es ja immer wieder, das bewundere ich auch. Es gibt ja schon auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, also auch Politiker. Viele, die wirklich schon auch jenseits oder Ende 70 sind und auch noch wirklich schnell und fit auch in der Birne und auch wie sie sich bewegen, gibt es. Und dann denke ich immer, nee, ich werde langsamer. Es wird wirklich langsamer, so ein bisschen. Das ist vielleicht auch, weil man mehr Zeit hat. Und das beobachte ich auch. Es gibt aber auch keinen Grund mehr, alles mit dieser Hektik zu machen. Ne?
Also ich damit
Achtsamkeit. Ich bin achtsamer. Ich sage das immer, scheiße, die Johannisbeeren müssen fertig gemacht werden. Nein, ich mache die Johannisbeeren in Ruhe fertig. Und schaue sie mir an und freue mich schon darauf, sie gleich zu genießen. Und dann überlege ich mal, esse ich sie heute mit Vanillequark oder mit einem Joghurt oder esse ich sie so und was mache ich draus? Und ach, du könntest ja mal wieder Kuchen backen und sowas alles. Also dieses Getriebene, was man ja immer hatte, dass so jede normale Handreichung im Haushalt eigentlich so einen inneren Stress verursachte, weil es noch gemacht werden musste. So, will ich gar nicht. Ich muss doch jetzt gleich los. Und dann rast du zum Auto. Wann sind wir denn, Miri, du und ich, in Ruhe mit dem Fahrrad gegangen oder in Ruhe zum Auto? Man ist doch schon auf dem Weg dahin. Warst du doch schon, ne? Viel zu schnell.
Ja, und dann immer das Handy dabei, ne? Immer sofort.
Natürlich.
Wenn ich rausgehe, dann kann ich ja jetzt schon mal schnell irgendwie die WhatsApp beantworten oder ich kann schon mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas checken, weil es ist ja der Weg zum Auto. Da kann man ja, das kann man ja schon nutzen.
Ja, es ist wirklich so, dass ich feststelle, dass ich nicht nur vielleicht langsamer geworden bin, sondern dass ich es mir herausnehme, nicht mehr alles unter Stress zu machen. Und das habe ich früher schon bei der Gartenarbeit zum Beispiel gedacht. Ich mag es wirklich im Garten zu arbeiten, weil es gefällt mir auch, wenn der nachher schön ist. Ne, wenn da alles so das Beet gepflegt und dann kann man überlegen, was kann man neu bepflanzen, was kann weg, wo kann man was ändern und so weiter. Aber das habe ich ja früher alles immer nur
wenn du wüsstest, wie es bei uns aussieht.
Ja, im Augenblick, wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht. Ich habe mir vor ein paar Wochen die Hand gebrochen. Seitdem habe ich auch nichts machen können, jetzt schon zwei. Ja, ganz doof. Handgebrochen ist schlecht. Es ist nichts für mich.
Was hast du gemacht? Also,
einfach nur beim Tisch abräumen, draußen Terrasse, die Kante übersehen, gefallen und auch völlig unspektakulär gefallen. Es war jetzt auch nicht irgendwie ein Riesengetöse, alle guckten so und ja, aber tatsächlich, ja, ganz blöd.
Und dann konntest du nichts mehr machen.
Deswegen ist der Garten ja, nein. Doch, ich konnte Gott sei Dank joggen wenigstens. Also zwei Wochen hat es auch verboten.
Da braucht man die Hände nicht, das stimmt.
Wobei die Erschütterung dann, aber dann bin ich operiert worden und dann war eine Platte drin und dann kann ja nichts mehr passieren eigentlich. Ja. Also, aber ich konnte halt mein ganzes anderes Training, ist ja egal. Und Gartenarbeit. Also, das schränkt enorm ein, so eine gebrochene Hand.
Und jetzt bist du natürlich Mama. Wartest du eigentlich darauf, dass du Oma wirst?
Nee, also darauf warten auf gar keinen Fall. Allerdings,
dann geht ja der Stress wieder los, ne? Dann wirst du ja wieder gebraucht.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also das nehmen ja die vielen, zahlreichen, immer mehr Großmütter in meinem Umfeld, die also auch schon 5, 6 Enkelkinder haben, aber schon ganz früh auch. Also das sind doch Enkelkinder, die sind schon, also die haben schon Führerschein, studieren schon. Ja, es gibt's alles. Du glaubst es nicht. Also das ich war ja eine relativ späte Mutter, auch wenn die heute alle so alt sind. Aber zu meiner Zeit waren die Mütter noch in der Regel jünger. Ne, ich war ja 35, als Max geboren wurde. Ja, und deswegen haben die meisten meiner Freundinnen, die Kinder haben, auch inzwischen Enkelkinder. Gibt's auch noch kleine Babys, gerade ist wieder eins gekommen. Ach, da muss ich überhaupt noch hin. Ich habe den kleinen Fritz nämlich noch gar nicht begrüßt. aber das Geschenk habe ich schon gekauft. Ich muss dahin, ja, egal.
Da ist doch schon wieder ein To-Do. Hast du eigentlich mittlerweile noch so einen Kalender, den du pflegen musst, weil du die Termine im Blick haben musst? Oder ist das mittlerweile so, dass du sagst, boah, es ist alles so entspannt?
Nein, gar nicht. Gottes Willen, also das geht gar nicht. Also natürlich habe ich meinen Kalender, wobei lustigerweise habe ich mein ganzes Leben lang, auch im Berufsleben zuletzt, immer noch meinen ganz normalen Tisch, also so ein Buch, mein Diary. Mhm. Also jeder Tag eine Seite, da kann man auch Bemerkungen dazu schreiben. Ich trage auch die Geburtstage da oben, da sagen alle, hast du sie nicht alle, hast nichts Besseres zu tun. Jetzt als Rentnerin könnte ich sagen, nö, ich habe nichts Besseres zu tun.
Wie schön. Also jetzt ist auch kein guter Zeitpunkt, aufzuhören damit.
Ja, und es ist doch viel. Man hat also, Gott sei Dank haben Alex und ich viele Freunde und viele Hobbys auch, ne? Mhm. Und Familie und dann die Kinder kommen ja auch mal und das muss ich schon sortieren. Und auch, ich muss ja auch für meinen Mann, der nämlich meint, er kann alles immer im Kopf behalten. Mein Mann hatte noch nie einen Kalender. Der benutzt weder den Kalender, den wir alle im Handy haben. Und er ist selbstständig. Der ist ja nicht wie ich. Weißt du, wenn ich früher, ich wusste ja, wann ich zur Arbeit muss. Von Montags bis Freitags jeden Tag. Mhm. Es sei denn, ich hatte Urlaub. Das kann man sich gerade noch merken. Ja. Ist ja nicht so kompliziert.
Immer zur selben Zeit auch.
Und immer zur selben Zeit. Das war alles immer, ne? So. Und aber er hat, er ist ja selbstständig. Allein der Job, der musste ja auch von Hühn nach Hott. Dann hatte der Dreharbeiten hier, dann macht er eine Reportage da, dann macht er, also wo der alles hin und her gefahren und geflogen ist, in kürzester Zeit auch oft so Selbstständige, die nehmen ja jeden Job an, den sie kriegen können. Man weiß ja nicht, was kommt.
Mhm.
Und dass dann am Wochenende gerne mal drei Sachen hintereinander waren, wofür er quer durch die Republik fahren musste. Und ich weiß, dass er einmal, da habe ich aber auch mit Scheidung gedroht, da hat er, ich glaube, 48 Stunden noch mehr nicht geschlafen. Er saß entweder im Auto und ist gefahren oder er saß in einem Studio und hat kommentiert.
Ach, hey.
Und das, ja. Und da habe ich gesagt, nee, das machst du nicht mehr. Mhm. Ich verbiete es dir, habe ich gesagt.
Und hat er auf dich gehört?
Ja, also ganz so dramatisch hat er dann, er hat auch gemerkt, dass das also so zehrt an einem, dass das und er hat natürlich eingesehen, er ist Familienvater und das ist gefährlich, was er da macht. Ne?
Aber auch so ein Workaholic gewesen schon immer, ne?
Ja, ich glaube, dass die meisten Selbstständigen dazu neigen, weil es wirklich so ist, dass du ja kein sicheres Einkommen hast, ne? Du guckst ja immer und du machst das, was du, ich meine, es kommt wirklich hinzu, der macht es auch mega gerne und er wollte auch da nicht, dass es ein anderer übernimmt. Ich sagte, da gibt's so Kollegen, das kann doch auch mal ein anderer kommentieren. Mhm. Ja, nee, will ich auch, die Deutschen, das, nee, ist wichtig und da holen wir bestimmt drei Medaillen und dann fiebert er ja auch mit, der ist ja nicht nur Kommentator, sondern er ist ja zumindest in seinen Sportarten, seinen,
also vor allem Kampfsport auch, ne?
Ja, genau, Kampfsport ist er ja richtig Fan, ja. Und dann hat er immer sehr, sehr viel gearbeitet. Es wird jetzt aber weniger.
Sehr schön. Aber könnt ihr denn auch gemeinsam die Zeit, die du jetzt vor allem genießen?
Ja, natürlich auch eine Zeit lang noch nicht, aber jetzt im Sommer haben wir es endlich geschafft, wirklich ganz oft, sobald das Wetter es zuließ, sind wir nach Holland gefahren. Wir haben in Roermond eine Jolle liegen und da sind wir da über die Plasen geschippert und die Maas rauf und jetzt haben wir das nächste Projekt ins Auge gefasst, wollen demnächst auch mal ein Hausboot chartern und ja, das Land mal von vom Wasser aus ganz anders kennenlernen und dann natürlich abends immer in einer anderen Stadt, im anderen Hafen anlegen und mal gucken, wie dann so, ja, die Städte am Ufer sich uns so präsentieren.
Und kann er davon auch profitieren, dass du ihn vielleicht ein bisschen jetzt so runterbringst? Also, dass du die Ruhe, die du für dich gewonnen hast, so übertragbar ist auch.
Ja, ich glaube schon, dass er vor allen Dingen an mir, ich muss es ihm manchmal sagen, ich sag, Alex, wir sind Rentner. Du bist auch Rentner. Ich sag doch, man darf auch mal nichts tun. Man darf das. Ne?
Aber hat man noch ein großes Ziel? Hat man als Rentnerin oder Rentner so ein großes Ziel, wo man sagt, Mensch, das wollte ich immer. Also wenn ich in Rente gehe, dann mache ich eine Weltreise, ein Bungee-Jump, ein Freiflug.
Mach uns nichts vor, liebe Miri. Wir hätten doch alles machen können in unserem Leben. Also ich meine, es gibt auch eine Weltreise.
Ja, aber vielleicht hat man die Zeit ja dann nicht. Aber man sagt,
ja, aber die hätte man sich ja nehmen können. Also die, ich glaube, wenn man wirklich für etwas brennt, ich bin keine Weltreisende, das bin ich einfach nicht. Und der Alex hat wirklich immer von einer längeren Zeit, der wollte auf dem Schiff leben, weil irgendwie ein Bekannter von ihm, der fand das Ganze, ist ja nichts, mit mir nicht. Ich werde nicht. Aber dass wir da jetzt mal einen längeren Trip machen, das ist schön, das ist so ein Ziel. Aber nochmal, Alex ist in seinem Leben natürlich auch wahnsinnig viel gereist durch seinen Sport. Mhm. das hatte der Sportler als Profisportler, ja, der war kein Profi, Amateur, aber also wenn du nichts anderes tust, quasi als diesem Sport nachzujagen, und der hat ja
also großer Judoka, ne, war er.
Naja, der war, und das, da war der in also permanent unterwegs. Er sagt zum Beispiel, hat insgesamt fast 2 Jahre seines Lebens in Frankreich verbracht, weil da die Judo ein Volkssport ist, also sehr, sehr populär, und da waren die besten Trainingsmöglichkeiten. Also haben die wochenlange Trainingslager mehrfach im Jahr in Frankreich, in Paris auch so oft, abgehalten. Naja, und dann hat er bei RTL ja für die Sendung Ein Tag wie kein anderer gearbeitet. Da war er dann beruflich auch nur unterwegs. Und bei dem ist es so, der ist gerne gereist, er reist auch heute, aber er sagt, ich habe alles gesehen. Das heißt, und ich sage, ja, die anderen haben mich immer mit ihren Fotos, Videos und was sie haben und Alben auch sogar mitgenommen, wenn sie unterwegs waren. Also das ist überhaupt nicht so ein Ziel. Bungee Jumping, ne. Also das traue ich meinem Körper dann auch nicht mehr zu. Stell dir mal vor, die anderen haben alle ihre Bandscheibenvorfälle.
Das würde selbst ich mir nicht mehr.
Mache ich jetzt keinen Bungee springen.
Nein,
das mache ich
nicht. Gelassen. Bitte, bitte, bitte. Du sollst doch deinen Ruhestand auch genießen und nicht irgendwie das nächste Fass aufmachen.
Ja, nein.
Ach, herrlich. Also ich finde das so großartig. Man kann so viel mitnehmen, ja, weil ich glaube, dass man doch in diesem Lebensabschnitt sehr viel Gelassenheit geschenkt bekommt, oder?
Ja, ich hoffe, dass es anderen genauso geht. Ich denke, das eine Problem ist für manche, dass sie nicht mehr jeden Tag gebraucht werden. Das kann nicht jeder so verkraften. Und ganz ehrlich, und je höher du angesehen warst in deinem Job, also Führungsposition und auch und vielleicht warst du ein Chef von einem Unternehmen, dass die oft überhaupt nicht loslassen können, weil sie sind es auch gewöhnt, Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Und plötzlich ist da keiner mehr, dem sie sagen können, was jemand zu tun hat.
Da fehlt die Struktur.
Das ist überhaupt keiner mehr. Das fehlt nicht nur eine Struktur, es fehlt auch eine Aufgabe. Und das gibt's auch. Und da muss man sagen, ich und die noch nicht mal, wenn sie ehrlich sind, gar nicht unbedingt noch arbeiten wollten, viele können es nicht genießen, dass sie nichts tun, dass sie keine Verpflichtung haben, dass sie einfach mal faul sind. Einfach nur das tun, wo sie gerade Lust zu haben. Da haben viele ein schlechtes Gewissen, und das, glaube ich, ist auch beim Alex so, der muss das noch ein bisschen lernen, also bei meinem Mann, dass man das auch in der Woche, alles, was man früher, es gehört sich nicht, bestimmte Dinge in der Woche zu tun, zum Beispiel tagsüber sich ins Sofa zu setzen und aufs Sofa oder in Sesseln und einfach mal 2 Stunden in einem Buch zu lesen. Doch, das darf man jetzt.
Ja. Und ich finde es schön, dass du das sagst, Ulrike, weil ich gehöre auch zu denen, die sich das nicht gönnen, weil ich immer denke,
natürlich nicht.
Ich kann was anderes machen.
Ja, du, das hat ja auch gar nicht hingehauen. Ich hätte es ja gar nicht mehr leisten können. Ich weiß, ich habe das einmal, da hatte ich zwischen Weihnachten und Neujahr, hatte ich die ganze Woche frei, und habe ich mich mal an einem Tag in diesen Weihnachtsferien hingesetzt und tatsächlich ein Geschenk, also ein Buchgeschenk aufzuschlagen und mich tagsüber hinzusetzen und zu lesen. Und da kamen die Kinder die Ecke rum und sagten, was gibt's denn zu essen? Ich sage, ich hab heute frei.
Das merke ich mir.
Dann haben die gesagt, wie? Ich sage, nee, ich mach nichts. Ich habe keine Lust.
Ich hab Feierabend.
Ich habe einfach mal frei. Und das haben die gar nicht verstanden. Und dann weiß ich, er kam mein Mann nach Hause und dachte, Papa, die Mama hat heute frei. Wie? Die macht nichts, hat sie gesagt.
Großartig. Und sie sind wahrscheinlich doch irgendwie durch den Tag gekommen, oder?
Es war so lustig. Wir haben so viel Spaß gehabt, ja.
Schön. Also Ulrike, wenn jetzt da draußen jemand sagt, ich brauche unbedingt von dir noch Tipps. Das Buch heißt Tipps für den Start in den Unruhestand oder Ruhestand.
Ich sollte es ja wenigstens eigentlich hier parat haben. Und
die machen gleich noch ein Foto mit dem Buch.
Machen wir ein Foto, ja?
Ja, wir machen gleich ein Foto mit dem Buch. Dann schicke ich das auch einmal auf Insta hoch. Freiheit beginnt jetzt. Vielleicht hat die Ulrike ja noch irgendwie eins parat. Dann machen wir jetzt hier gleich nochmal eine kleine Buchpräsentation.
Ja, ich habe natürlich eins parat. Ich hatte gestern noch eine Lesung. Lustigerweise hatte ich gestern, das gibt's glaube ich auch nicht so häufig, ich hatte gestern eine Lesung im Fitnessstudio.
Das ist nicht schlecht.
Ja, genau. Ja,
hast du gelesen, während du auch ein Stepper warst? Ja. Oder wie war das?
Ja, nee, das nicht. Aber die hatten da so irgendwelche Feierlichkeiten. 40-jähriges Bestehen, tolles Studio in Solingen, also Freunde von uns. Mhm. Und die fanden das eine großartige Idee. Die haben auch ein Damenstudio. Also die haben sehr, sehr viele Frauen und tatsächlich auch Frauen im Vorruhestand oder auch schon im Unruhestand.
Mhm.
Und das war mega, das war richtig lustig. Und die wollten so viel wissen und deswegen, ich habe sehr viele verkauft, aber ich habe tatsächlich noch ein paar unten, da kann ich jetzt schnell ans Holen gehen.
Sehr schön, das machen wir. Also Zeit, Neid hat die Ulrike nicht. Wir aber auf jeden Fall vielleicht so ein bisschen Erkenntnis gewonnen, mit was für einer Gelassenheit man doch dann irgendwann vielleicht mal so zurückblicken kann. Oder man lässt es erst gar nicht so weit kommen, sondern macht im Hier und Jetzt schon mal ein bisschen frei, so wie du uns das gerade so herrlich beschrieben hast. Ja, da passiert nichts und alle anderen müssen sich halt vielleicht auch mal ein bisschen anpassen, dass die Mama oder die Hausfrau oder die arbeitende Mutter oder was auch immer zu Hause mal die Füße hochlegt.
Freiheit.
Wunderbar. Freiheit, ein großer Begriff. Ulrike, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke dir, liebe Miri. Und alles Liebe.
Dir auch.